D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin zeige ich euch heute Abend das allerbeste Alter. Das ist nämlich jetzt. Das sind gerade einfach gute, ja sogar kostbare Jahre. Bei mir ist das Studium fertig, irgendwie ein bisschen im Job angekommen, das heißt auch ein bisschen Kohle ist da und ich habe gleichzeitig wieder Lust, mich auch neuen Dingen zuzuwenden. Dieses Jahr schon 2 Fortbildungen gemacht, so eine gute Mischung aus Routine und Herausforderung und irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, das zu schaffen. Das beste Alter. Du kannst immer. Irgendwas. Christina Kiauka ist heute Abend mit dabei. Was ist dein bestes Alter? Kannst du das sagen?
Ich finde jetzt gerade 31. Mir geht's fantastisch. Ist echt ein super Jahrgang.
Warum?
Naja, also beruflich läuft's, privat läuft's auch. Das Leben ist schön. Was soll ich mehr sagen?
Christina wird uns den Abend über davon bestimmt noch viel erzählen. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Ich bin Sven Präger und 35 Jahre alt.
D-Radio Wissen.
Wann habt ihr zuletzt ein erstes Mal gehabt? Erstes Mal Autofahren, vielleicht erstes Mal Bungee-Springen oder die erste Currywurst, der erste Wutanfall, der erste Sex. Für alles gibt es eine ideale Zeit. Und vor allem sammeln wir solche ersten Male, bis wir ungefähr 20 Jahre alt sind. Da ist die Dichte sozusagen der ersten Male sehr, sehr hoch. Und wir haben unsere Reporterin Julia Möckel losgeschickt mit einem klaren Auftrag. Finde die wichtigsten Stationen und Ereignisse zwischen 0 und 20, beginnend bei...
Los geht's, klar, mit dem besten Alter für hemmungslose Schreiarien. Am besten direkt nach der Geburt.
0 Jahre.
Dann?
1 Jahr.
Fängt man als Kind irgendwann an zu laufen, auch klar. Und?
Theoretisch, ab dem besten 1,5 Lebensjahr kann die Wurst rein.
Richtig gehört. Schon ab circa 1,5 können Kinder Wurst essen, sagt Ernährungsberaterin Jola Jaromin Bowe. Aber ist 1,5 auch das beste Alter, um Currywurst zu essen?
Natürlich darf ein Kind auch Wurst und Wurstwaren essen. Aber je weniger davon, desto besser. Denn Currywurst ist ja ein Wurstprodukt, ein stark verarbeitetes Produkt, was sehr kalorien- und fetthaltig ist. Und da würde ich sagen, je später, desto besser.
Tja, muss leider also jeder selber entscheiden, wann er zum ersten Mal Bock auf Currywurst hat. So, hätten wir das geklärt, dann spulen wir jetzt mal ein bisschen vor.
4 Jahre.
Das perfekte Alter für Wutanfälle.
Der Vierjährige ist noch der klassische, authentische Mensch, der schreit einfach, egal wo es ist. Ja, ob das jetzt mitten im Supermarkt vor der Kasse ist, der schreit und schmeißt sich auf den Boden.
Ein Vierjähriger hat seine Gefühle noch nicht im Griff, erklärt mir der Pädagoge und Familientherapeut Georg Krause. Ein Vierjähriger, der wütend oder traurig ist, lässt das eben einfach raus.
Muss jetzt nicht immer genau 4 Jahre sein, könnte auch 4,5 oder 5 Jahre sein. Danach können die Kinder ihre Wut unter Kontrolle bringen. Wenn da irgendwas ist, dann können die das wegdrücken.
Oder sie suchen sich einen Weg, ihre Wut zu verarbeiten, anders auszudrücken als durch einen akuten Schreianfall. Durch Musik vielleicht. E-Gitarre eignet sich doch da ganz gut, oder?
Explizit Gitarre lernen, dafür braucht man diese Feinmotorik,
sagt Anja Arnold, die in Köln eine Musikschule betreibt.
Die Hand muss schon ziemlich groß sein, ich muss die Saite runterdrücken können, 2 Hände müssen gleichzeitig was tun. Das heißt, da würde ich sagen, so Grundschulalter könnte man mal mit anfangen.
7 Jahre.
Das beste Alter, um E-Gitarre zu lernen.
Ich habe zum Beispiel einen Schüler, der hat mit E-Gitarre angefangen, bevor er Akustikgitarre gespielt hat. Das funktioniert super, weil er einfach super motiviert ist. Der Vater hört die ganze Zeit AC/DC. Da muss die Gitarre krachen. Und darum geht es ja eigentlich, das motivierte Lernen, weil ich kann nur das lernen, was mir Spaß macht.
Und noch was gibt die studierte E-Gitarristin Anja Arnold zu bedenken. Je früher und je mehr Kinder mit Musik in Kontakt kommen, desto besser.
Kinder haben ja auch keine Angst davor, oh Gott, was denken die Leute gerade um mich herum, ne? Die hören Musik, lächeln und wippen durch die Gegend. Es ist nie der Fall, dass ein Kind den Rhythmus von der Musik nicht versteht, weil es nicht drüber nachdenkt, oh Gott, ich könnte was falsch machen.
Und wer sich schon als Kleinkind mit Musik wohlfühlt, der hat dann später vielleicht auch nicht so viel Respekt davor, ein Instrument zu lernen. Und wer E-Gitarre kann, der kann auch besser Mädels abschleppen. Oder Jungs.
Ein erster Kuss oder so, der wird durchaus mit 9 oder 10 Jahren schon ausgetauscht. Also auch schon ein richtiger Kuss.
Also auch schon mit Zunge, sagt Georg Krause. der nicht nur als Familien-, sondern auch als Sexualtherapeut arbeitet.
9 Jahre.
Zeit für das erste Mal verliebt sein.
Die ersten Zärtlichkeiten, das erste Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch, so, die sind ja einfach da. Ob die Ratio das nun zulässt bei uns oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Die Kinder erleben das ja. Vorpubertät ist eine wichtige Phase.
Tja, und dann kommt die Pubertät und der erste Sex. Und wann ist dafür der beste Zeitpunkt?
Es geht eigentlich weniger um die körperliche Reife. Es geht eigentlich mehr um diese seelische, um die geistige Reife. Zu reflektieren, was mag ich nicht und über Verhütung nachzudenken.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich wieder bei jedem anders. Aber den ersten Freund oder Freundin so mit 14, 15?
Finde ich normal, das ist völlig in Ordnung. Finde ich normal. Da können sich die Eltern auch ein bisschen ausprobieren, dazu Vertrauen entwickeln, Vertrauen schenken. Gewähren wir damit etwas mehr Freiraum, weil er eine Freundin, weil sie einen Freund hat, da steht jetzt wieder eine Party an oder so. Wie gehen wir damit um? Finde ich eine schöne Sache. Da können Eltern und Jugendliche, Heranwachsende auch zusammenwachsen an diesen Stellen.
Die Zeit bis zur Pubertät ist nämlich auch die beste Zeit, um noch was anderes zu lernen, sagt Georg Krause. Etwas, was wir später nur noch schwer nachholen können. Soziale Kompetenz. Die entsteht in der Schule, im Kontakt mit Freunden oder im ersten Ferienjob, aber eben auch in Auseinandersetzungen mit Eltern oder der ersten Beziehung.
Gehen wir heute Abend ins Kino?
Nee, kein Bock, du.
Mann, nie willst du, was ich will.
Julia Möckel hat die besten Momente und das entsprechende Alter dazu von 0 bis 20 zusammengetragen. Dieter Kreuzenbeck schreibt uns übrigens, das mit der Currywurst hat er mit 11 Jahren bereits zum ersten Mal gegessen, aber war das perfekt? Und Sebastian Finsel sagt, meine Tochter hat die mit 12 Monaten gegessen. Das beste Alter, du kannst immer, allerdings unter einer Voraussetzung, das Gehirn muss schon ein bisschen mitspielen und sich vielleicht auch dementsprechend verändern. Und das tut es, vor allem an bestimmten Stellen im Leben. Dr. Konstanze Seidenbecher arbeitet am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Frau Seidenbecher, beginnen wir mal ganz vorne. Wann beginnt denn so die erste wichtige Gehirnentwicklung?
Ja, wir Menschenkinder werden in der Tat mit einem sehr unreifen Gehirn geboren. Der Grund dafür ist vermutlich, dass ein Baby, wenn es mit einem komplett ausdifferenzierten Gehirn auf die Welt kommen würde, einen viel zu großen Kopf hätte, um noch normal geboren zu werden. Und der Preis dafür ist tatsächlich, dass der größte Teil der Hirnentwicklung sich nach der Geburt erst vollzieht. Und das passiert nicht alles gleichzeitig im gesamten Gehirn, sondern es passiert in sogenannten neuronalen Zeitfenstern oder in bestimmten sensiblen Phasen. Und diese Phasen haben eigentlich den Sinn, auszuloten, welche Fähigkeiten für das Individuum besonders wichtig sind, aus der riesigen Fülle von Möglichkeiten, die sozusagen das Entwicklungsprogramm, das interne Entwicklungsprogramm als Spielfeld vorgibt. Das geht also gleich nach der Geburt los mit der Entwicklung der Bereiche, die für Sehen, Hören, für die Motorik zuständig sind. Und in diesen sensiblen Phasen spielt sich ein Großteil unserer Hirnentwicklung ab.
Wie lang geht diese erste Zeitspanne oder dieses erste Zeitfenster?
Also das ist für die unterschiedlichen Sinnesmodalitäten, also Sehen, Hören und auch für die Motorik, ein bisschen unterschiedlich. Aber die meisten dieser Fenster beginnen unmittelbar nach der Geburt und dauern dann so an bis in die Kindergartenphase oder bei manchen Kindern auch bis in die frühe Schulphase. Das ist sehr individuell. Also das hängt ein bisschen davon ab, welche genetischen Determinanten die Kinder mitgegeben bekommen haben und auch in welchem Umfeld sie groß werden. Also wie sie angeregt werden in ihrer Motorik und in ihrem Sehen und Hören.
Das heißt, das geht aber schon so bis Richtung Kindergartenalter. 3, 4 Jahre spielt das, also in dem Zeitfenster reden wir schon.
Auf jeden Fall, ja, genau. Ja.
Wie muss ich mir das, Sie sind Neurobiologin von Hause aus, wie muss ich mir das auf der Gehirnebene vorstellen? Bedeutet das wirklich, Nervenzellen bilden sich oder die Verknüpfung nehmen zu oder was spielt sich da ab?
Ja, also wir kommen mit den meisten Nervenzellen schon auf die Welt, die sind aber noch nicht final verdrahtet, also die haben noch nicht ihre vernünftigen Kommunikationspartner gefunden und das ist genau das, was wir meinen mit Hirnreifung. Gerade in der frühen Entwicklungsphase, also so Kleinkindalter, Kindergartenalter, werden unglaublich viele Synapsen, also Kontaktstellen zwischen Nervenzellen gebildet, die sozusagen das gesamte Spektrum an Möglichkeiten abbilden, was wir mal werden könnten. Wir könnten ein Star der chinesischen Oper werden, wir könnten ein Baseballer werden, wir könnten ein Cyberkid werden, was auch immer. All das ist möglich. Und was wir davon werden, hat eben damit zu tun, welche dieser synaptischen Verbindungen am Ende stehen bleiben und welche ausgejätet werden, also nicht überstehen.
Reden wir vor allen Dingen über Fähigkeiten? Sie haben vorhin zweimal Sehen und Hören genannt. Oder reden wir auch schon über Verhalten?
Also die Das Sehen und das Hören sind Grundlagen für unser Verhalten. Wir können uns nur verhalten in unserer Umwelt, wenn wir Eindrücke aus der Umwelt wahrnehmen. Das heißt, wir brauchen eine Sinneswahrnehmung dafür. Und die Bereiche in der Großhirnrinde, die Sehen und Hören verarbeiten, die sind eben nicht nur fürs Sehen und Hören zuständig, sondern auch dafür, daraus sinnvolle Handlungen abzuleiten. Also damit sind wir ganz nah beim Verhalten.
Gibt es irgendwas, auf das man besonders achten muss? Vielleicht auch als Eltern in dem Moment, dass man besondere Reize setzen muss in diesem Alter, damit sich, weiß nicht, Sprache oder so besonders ausbildet?
Neurobiologisch gesehen würde man sagen, man kann diese Zeitfenster nicht nach vorn verschieben. Das macht auch gar keinen Sinn. Die sind biologisch sinnvoll angelegt. Und man sollte immer dann, wenn so ein Zeitfenster aufgeht, und das merkt man eigentlich an dem Kind, wenn man es beobachtet, weil es sich plötzlich für neue Dinge interessiert, ihm genau diese Dinge anbieten. Also dem Gehirn Futter geben, genau für das, was es gerade braucht. Damit würde man die ideale Entwicklung des Kindes sicherstellen.
Die Zeitfenster liegen erstmal fest, das sagt die Neurobiologin Constanze Seidenbecher. Mit der schauen wir im Laufe der Sendung noch auf mehrere dieser Zeitfenster für die Gehirnentwicklung. Das beste Alter. Du kannst immer DD-Radio wissen. Redaktionskonferenz, Mitte 30, der Job macht Spaß. Gibt keine großen schlimmen Verpflichtungen im Leben. Also Miete, ja, auch ein bisschen private Altersvorsorge. Aber es gibt eben auch viele Freiheiten. Das beste Alter. Du kannst immer DD-Radio wissen. Redaktionskonferenz. Also Drogen testen kann man zum Beispiel als Bestes so um die 60. Jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt, kann man da vielleicht auch nicht mehr ganz so viel kaputt machen. Auf der anderen Seite sind so die 14- und 15-Jährigen auf einem ganz anderen Höhepunkt. Christina Kiauka, was ist damit gemeint?
Ja, die erleben gerade ihre technische Sternstunde mit 14 und 15 Jahren. Das ist zumindest das Ergebnis einer britischen Studie. Die Macher haben nämlich einen digitalen Quotienten ermittelt und der ist am höchsten eben, wie gesagt, unter den 14- bis 15-Jährigen.
Also Intelligenzquotient sagt mir was, aber digitale Quotient, ist das dann der DQ oder DQ?
Ja, in der Studie nennen sie das zumindest so. Dieser digitale Quotient gibt Auskunft darüber, wie wohl sich Menschen mit Kommunikationstechnik fühlen und sie auch nutzen. Und den DQ oder DQ, ich bleibe lieber bei dem deutschen Höchstwert, den stellen die Studienmacher nun mal bei den 14- bis 15-Jährigen fest. Da liegt er nämlich bei 113. Danach sinkt er in beide Altersrichtungen ab. Was ich ganz stark fand, 6- bis 7-Jährige haben laut der Studie den gleichen digitalen Quotienten wie Mitte 40-Jährige.
Können diese Studienmacher irgendwie erklären, warum gerade die 14- bis 15-Jährigen so einen hohen digitalen Quotienten haben?
Das liegt daran, dass diese Altersgruppe als erste Generation mit Breitbandanschlüssen und digitaler Kommunikation aufgewachsen ist. Also die 14- bis 15-Jährigen sind die ersten, die nicht mehr das alte, mit Modem in Gang gebrachte Internet kennengelernt haben, die schon als kleine Kinder auf Smartphones rumgepascht und gewischt haben. Das unterscheidet sie nämlich von den etwas Älteren, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass die 16- bis Anfang 20-Jährigen diejenigen sind, die da dieses Ranking anführen. Aber sie werden in der Studie mehr als die digitalen Anwender, als die 14-, 15-Jährigen, die Digital Natives genannt.
Jetzt vermute ich, das ist eine Studie, die hat die Unterhaltungselektronikindustrie herausgebracht, damit sie noch mehr digitale Geräte verkaufen. Oder wer steckt hinter der Studie?
Ja, ehrlich gesagt dachte ich auch so, da steckt,
hört sich sehr interessengeleitet an.
Genau, es ist auf jeden Fall interessensgeleitet. Dahinter steckt die Ofcom, das ist die britische Medienaufsichtsbehörde, also eigentlich schon eher was Gutes. Der volle Name für Ofcom steht für Office of Communications, also vergleichbar mit den deutschen Landesmedienanstalten, vielleicht etwas strenger, was Regulierung betrifft, sind die Deutschen. Aber auch die Ofcom hat die Aufgabe, Sendelizenzen zu vergeben und die Verbraucher zu informieren und über Massenmedien aufzuklären. Und für diese Studie zum digitalen Quotienten wurden 2000 britische Erwachsene und 800 Kinder befragt. Und auf sowas stehe ich ja natürlich total. Den Test kann jeder selbst machen
im
Internet.
Hast du gemacht? Und?
Ja.
Ergebnis?
So ganz bin ich nicht bei meinen Zeitgenossen gelandet. Ich habe in etwa einen vergleichbaren digitalen Quotienten wie ein 8-Jähriger oder wie ein 40-Jähriger.
Musst du dich entscheiden.
Aber kann ja jeder auch mal selbst ausprobieren. Der Test steht in einer Kurzversion, wie gesagt, online. Und für alle digitalen Lücken gibt es danach noch ein paar Infos von der britischen Medienbehörde.
Christina Kiauka. Die 14- und 15-Jährigen haben jetzt gerade ihren Technik-Peak. Das ist zumindest das Ergebnis der britischen Ofcom, die Radio Wissen. Das beste Alter, du kannst einfach immer. Das beste Alter soll angeblich bei 29 Jahren sein. Dann sind wir am besten ausgebildet, haben enges soziales Netzwerk, also genug Freunde und sind angeblich so attraktiv wie nie und haben demzufolge natürlich auch den meisten und besten Sex. Das beste Alter, du kannst immer. Die Radiowissen-Reporter Konstantin Zurawski ist im Mai 30 Jahre alt geworden. Das heißt, du müsstest das beste Jahr deines Lebens gerade hinter dich gebracht haben, Konstantin. Ist das so?
Nee, für mich nicht.
Warum nicht? Wann war dein bestes Alter oder kommt das vielleicht noch?
Na, ich hoffe, dass es noch kommt. Das wäre natürlich super. Also für mich jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, waren die besten Jahre so 26, 27, 28.
Warum?
Na, das hat mehrere Gründe. Also ich war zum einen fertig mit dem Studium, fertig mit der Ausbildung, war dann schon Freiberufler und konnte mich jetzt beruflich so komplett orientieren, wo ich das wollte. Ich hatte also alle Möglichkeiten, die standen mir offen. Ich hatte auch schon so ein bisschen Geld verdient schon. Und ich habe mich aber auch schon, das ist eigentlich das Wichtigste, so intellektuell reif gefühlt, die Dinge reflektiert und irgendwie für mich richtig zu bewerten. Und das war vorher, war das immer irgendwie, da finde ich, habe ich ganz komische Dinge gemacht, die völlig unerklärlich sind.
Zum Beispiel?
Naja, als ich 23 war, habe ich mir einen Sportauspuff ans Auto geschraubt. Also totaler Blödsinn. Aber gut, habe ich halt gemacht. Die Phase war dann irgendwann vorbei. Und dann fing ich halt auch irgendwann an, mir so ein bisschen über die Welt und über mich selbst und über meine Mitmenschen Gedanken zu machen. Und aber immer mit diesem Gefühl, du kannst noch alles machen. Wenn dir deine Ausbildung nicht gefällt, dann machst du halt eine neue. Wenn du eine lange Reise machen willst, dann machst du halt eine. Wenn du anfangen willst, richtig zu arbeiten, dann machst du das halt. So, es stand mir gefühlt alles offen.
Jetzt
und das
du,
ist jetzt irgendwie vorbei.
Jetzt musst du uns natürlich sagen, was du davon auch genutzt hast, von diesen ganzen Freiheiten.
Naja, also so gereist bin ich schon recht viel. Jetzt nicht so die große Weltreise, aber muss auch nicht sein, traue ich auch nicht nach.
Hast du in St. Augustin studiert und bis nach Köln jetzt gekommen?
Ist ja doch ein ganzes Stückchen. Die 25 Kilometer, genau, das habe ich geschafft. Naja, ich war immerhin dann schon mal Mitgesellschafter eines Unternehmens. Das habe ich geschafft, da habe ich auch nicht lange drüber nachgedacht. Die Chance war auch dann günstig. Und ansonsten, naja, ich habe dann relativ viel gearbeitet schon. Da hatte ich dann aber auch irgendwie Bock drauf. War also in dem Sinne alles okay. Also ich war jetzt nicht der große weltreisende Revolutionär. Musste aber auch nicht, weil einfach das Gefühl da war, ich kann es ja machen, wenn ich will.
Aber warum hat sich das jetzt 2 oder 3 Jahre später so wahnsinnig verändert?
Ja, komisch, ne? Fragen mich auch immer ganz viele Leute und sagen, du bist ja total bekloppt, das kannst du ja immer noch alles machen. Also kann ich praktisch auch noch, aber das Gefühl ist jetzt irgendwie ein anderes. Ich bin jetzt 30 und ich finde so ab 30, da geht es jetzt langsam so los. Da wird man jetzt richtig erwachsen. Dann hat man vielleicht Frau und Kinder, wenn man will. Man muss sich zumindest Gedanken machen. Wenn man irgendwie ein Haus kaufen will, dann ist das jetzt auch irgendwie alles zwischen 30 und 40. Also all diese Dinge, die ja auch irgendwie Spaß machen, wo ich auch vermutlich irgendwann Bock drauf habe, die stehen jetzt halt so an. Und diese totale Freiheit, die ist jetzt gefühlt
weg. Fühlt sich nicht mehr
weg.
Ja. Wir gucken die ganze Sendung über mit Dr. Konstanze Seidenbecher so ein bisschen auf die Veränderungen, die im Gehirn stattfinden. Frau Seidenbecher, Sie arbeiten als Neurobiologin am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Tut sich Ende 20 denn auch wahnsinnig viel im Gehirn, dass sich so ein Gefühl auf einmal dermaßen ändert?
Also das Gehirn ist zeitlebens eine plastische und dynamische Struktur. Das heißt, es ist nie festgefahren. Aber es gibt eigentlich um Ende 20 jetzt keine besonders markanten Veränderungen im Gehirn. Ich würde sagen eher 10 Jahre früher, also so gegen Ende der Pubertät passieren massive Veränderungen.
Wie sehen die aus?
Also wir haben einen Teil unserer Großhirnrinde, den wir direkt hinter der Stirn tragen. Das ist das Stirnhirn oder der präfrontale Kortex. Und das ist das, was sich evolutionär am spätesten überhaupt entwickelt hat, also während der Entwicklung der Arten. Und das ist der Teil, der auch bei Menschen am spätesten reift. Nämlich mit dem Eintritt in die Pubertät beginnt die Reifung und etwa mit dem Ende der Pubertät, so mit dem 18., bei manchen Leuten auch mit dem 20. Lebensjahr, ist das dann abgeschlossen. Und das ist eine ganz wichtige Region, weil dort nämlich alle komplexen kognitiven Leistungen des Gehirns erbracht werden.
Das heißt also, Denken oder worüber reden wir?
Denken, ja, Denken ist ein sehr unkonkreter Begriff in der Neurobiologie.
Denken nicht.
Die denken natürlich jede Menge. Aber sagen wir mal so, sie denken und agieren sehr emotionsbetont. Und gerade die Kontrolle über Emotionen und über Handlungen und auch eine soziale Bewertung ist das, was der präfrontale Kortex macht. Interessanterweise stammt viel von dem Wissen darüber von einem armen amerikanischen Unfallopfer. Der Mann hieß Phineas Gage und war im 19. Jahrhundert Bauarbeiter bei der amerikanischen Eisenbahn, bei diesem Boom, als in Amerika viele Eisenbahnen gebaut wurden. Mhm. Und dem ist bei einem sehr, sehr schweren Unfall ein Eisenrohr durch den Schädel eingedrungen, in den Kopf. Und das hat der Mann überlebt und war auch relativ wenig davon beeindruckt. Aber was passiert ist, ist, dass sich sein gesamtes Emotionsleben, seine emotionale Kontrolle, seine soziale Bewertung verändert haben. Also der war nicht mehr derselbe wie vorher. Und so ist man eigentlich auf die Spur gekommen und hat das mittlerweile auch mit vielen nicht-invasiven Verfahren bestätigt. Das ist das Zentrum, wo wir komplexe kognitive Leistungen vollbringen können. Region.
Ausbildung heißt im Klartext, es wird mit anderen Regionen im Gehirn stärker verknüpft, oder was heißt das für den Neurobiologen?
So ist es. Also das ist auch wieder ein Bilden und Ausjäden von Synapsen und vor allen Dingen auch ein Verknüpfen mit den Regionen des Gehirns, die für Motivation wichtig sind. Also wir haben in den Tiefen des Gehirns das mesolimbische System, das Mittelhirn, und da wird Dopamin zum Beispiel ausgeschüttet. Botenstoff. Und die Kombination, ein Botenstoff, genau, ein Neuromodulator, und der suggeriert oder der zeigt an, wenn wir sehr motiviert sind. Und diese Kombination aus rationalem Denken im präfrontalen Kortex und Kontrolle des dopaminären Systems, das macht eigentlich einen reifen Menschen aus, der seine Emotionen kontrollieren kann.
Das pubertären Dasein sorgt dafür, dass ich Reflexion und Entscheidungen im Stirnhirn lerne, ausbilde. Konstanze Seidenbacher ist Neurobiologin und heute Abend mit zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Das beste Alter. Die Haut ist frei von Pickeln. Endlich mal glatt. Sport ist auch im Leben integriert und die Kosmetikprodukte, die wir brauchen, sind nur zur Verschönerung gedacht. Zumindest wenn wir 29 Jahre alt sind, dann sind wir am attraktivsten. Das ist ja klar, das sieht man ja auch einfach. Und das wurde jetzt eben untermauert durch eine Untersuchung, die durch viele Medien ging. Die Radiowissen-Statistikerin Katharina Schüller hat sich diese Untersuchung, diesen Survey mal angeguckt. Katharina, was ist da dran?
Ja, das ist einfach nur ziemlicher Blödsinn.
Ja gut, okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis hierhin war es sehr nett.
Wieso? Willst du noch ein bisschen mehr wissen?
Ja, ist gut. Erklär mal, gut. Wieso.
Die 1505 britischen Teilnehmer der Umfrage, die haben angegeben, wie viele Freunde sie haben. Mehr nicht. Ja. Und okay. Die 29-Jährigen haben die größte Anzahl genannt, im Durchschnitt 80. Das sind 16 Freunde mehr als der Durchschnitt aller Altersgruppen. Menschen in dem Alter glauben also, sie haben die meisten Freunde. Ja, ja. Über die Realität oder gar über die Qualität der Freundschaften sagt das gar nichts aus. Und dass die Zahl der Freunde was mit der Attraktivität zu tun hat, das ist schon ein sehr gewagter Schluss.
Gibt es denn andere Studien, die sich mit derselben oder einer ähnlichen Frage beschäftigt haben?
Ja, die gibt's, die sind aber ähnlich wenig ernst zu nehmen. Da wird dann halt gefragt, was das beste Alter sei, und daraus schließt dann irgendjemand, dass man in dem Alter auch am attraktivsten ist. Mal kommt ein Alter von 27 Jahren raus, mal eins von 35. Dabei ist das mit dem Alter eigentlich gar nicht so falsch, auch wenn man diesen Umfragen nicht so ganz trauen kann. Denn die körperliche Anziehungskraft auf eine Person des anderen Geschlechts, die sinkt durchaus mit zunehmendem Alter.
Das heißt, statistisch gesehen sind junge Menschen attraktiv und alte nicht?
Statistisch gesehen ja, wenn man Attraktivität reduziert auf sexuelle Attraktivität. Aber praktisch spielt das gar keine so große Rolle. Denn objektiv sind zwar die 20-Jährigen körperlich attraktiver, aber subjektiv sind Menschen mit Mitte 70 am zufriedensten mit ihrem Aussehen. Hat mich selber sehr überrascht. Ja. Mit Mitte 50 gibt es tatsächlich eine Art Attraktivitäts-Midlife-Crisis. Da sind wir am unzufriedensten mit unserer körperlichen Ausstrahlung. Ganz egal, was unser Spiegelbild tatsächlich sagt.
Jetzt frage ich mich, kann man Attraktivität überhaupt so statistisch messen? Für mich ist das immer sehr subjektiv und ich vermute, diesen Faktor kriegt man nur schlecht raus, oder?
Ja, man kann natürlich Versuchspersonen Fotos vorlegen von Personen des anderen Geschlechts und die lässt man dann bewerten. Dann mittelt sich halt hoffentlich die Subjektivität irgendwann raus. Aber da lässt sich das Alter übrigens ganz einfach austricksen. Man hat nämlich rausgefunden, dass die Farbe Rot sowohl Frauen als auch Männer attraktiver wirken lässt, aber speziell die Frauen auch untreuer und gefährlicher.
Oha. Wenn es um Eigenattraktivität geht, wie kann man die messen?
Ja, die kann man eben nur selbst einschätzen. Aber das geht recht einfach über einen Fragebogen. Also, wie zufrieden sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10 mit Ihrer körperlichen Attraktivität?
Sind attraktive Menschen denn auch zufriedener im Leben oder eher nicht?
Nein, das sind sie nicht. Also zumindest nicht die Menschen, die objektiv besonders attraktiv sind. Aber das Interessante darin ist, dass Selbstbild und Fremdbild da in aller Regel kaum übereinstimmen. Ob man sich selbst als attraktiv empfindet, hängt nämlich normalerweise nicht damit zusammen, ob das andere auch so sehen.
Oder anders gefragt, wenn ich zufrieden bin im Leben, finde ich mich dann auch attraktiv so rum?
Ja, so rum scheint es zu stimmen. Also so wie sich Menschen in höherem Alter tendenziell als attraktiver empfinden, sind sie auch insgesamt mit ihrem Leben zufriedener. Da gibt es so ein paar Faktoren, die mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Negativ sind zum Beispiel Stress, Wut, Sorge, Traurigkeit und positiv sind Freude und Genuss. Diese negativen Faktoren, die verlaufen jetzt genau entgegengesetzt zu der Kurve, wie attraktiv man sich findet. Sie sind höher in der Midlife-Crisis und niedriger in jüngeren und älteren Jahren. Freude und Genuss, die gehen dagegen so in der Lebensmitte erst runter und dann im Alter wieder hoch.
Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein?
Ja, grundsätzlich verlaufen die selbstempfundene Attraktivität und die Lebenszufriedenheit bei beiden gleich, aber nicht gleich stark. Frauen sind mit ihrem Leben immer ein bisschen zufriedener als Männer, aber egal wie alt sie sind, sie schätzen sich selbst immer weniger attraktiv ein, als Männer es tun. Aber laut einer anderen Studie verwenden Frauen auch 55 Minuten pro Tag für ihr Aussehen, also mit Schminken, Umziehen, Haare machen und so weiter. Also auch wenn es uns Frauen jetzt vielleicht nicht attraktiver macht, dann macht es uns vielleicht wenigstens ein bisschen glücklicher.
Ach, und dafür sollten wir Männer doch dann auch Verständnis haben. Jetzt sag uns einmal noch, das beste Alter für dich ist welches?
Das beste Alter ist 15. So alt wird nämlich heute meine Tochter. Und Valentina, ich wünsche dir ganz, ganz herzliche Glückwünsche.
Das hat Katharina Schüller auch bei uns gepostet bei Facebook. Wenn ihr uns noch was schreiben wollt, dann tut das, Facebook oder Google Plus. Was wolltet ihr immer schon mal machen, wenn ihr groß seid? Einmal auf den Kilimanjaro oder doch den Jakobsweg oder einfach mal einen Schauspielkurs machen? Und wann wolltet ihr das genau machen? Jetzt, wo ihr groß seid? Und warum macht ihr das dann nicht? Nutzt die Freiheit. Das beste Alter. Du kannst immer. Ich bin Sven Preger und war weder auf dem Kili noch auf dem Jakobsweg. Und jetzt haben wir für euch ein bisschen Berufsberatung vorbereitet. Denn der beste Zeitpunkt, um Musikstar zu werden, ist natürlich mit Mitte 40. Wie bei Hannah Ferns hat in diesem Jahr ihre erste professionelle, mit Vertrag herausgebrachte Platte veröffentlicht. Heißt Sentimental Bones und ist gerade auf Tour. Viele Konzerte gibt sie unter anderem in Norddeutschland. Und dort haben wir sie heute Nachmittag in Bremen erreicht. Und die erste Frage war, Hanna, wie läuft die Tour?
Es ist toll. Also ich bin ganz begeistert hier. Ich habe eine tolle Reaktion vom Publikum, verkaufe viele CDs und bin tatsächlich 3 Wochen am Stück jeden Abend auf der Bühne. Das ist richtig ein tolles Erlebnis für mich.
Spielst du in kleineren Clubs oder füllst du große Hallen? Wie läuft es gerade?
Genau, also es sind eher kleine Clubs, in denen ich spiele. So zwischen, sagen wir mal, 30 bis 70, 80 Personen, die da dann in den Konzerten sind. Aber das ist auch eine realistische Größe und lieber ein kleiner Club, der voll ist, als eine Halle, in der sich so ein paar Leute verlieren.
Jetzt bist du Mitte 40 und machst gerade deine erste Tour. Warum ist das für dich jetzt in dem Alter der beste Zeitpunkt, das zu tun?
Mein Leben sieht etwas anders aus als anderer Leutes Leben. Ich wollte immer Sängerin, Musikerin werden und war dann aber im zarten Alter von 16 schwanger. Habe meinen Sohn bekommen und habe dann ganz normal erstmal Schule gemacht, studiert, promoviert, einen Job gehabt, immer Musik parallel gemacht. Und als mein Sohn zum Studium aus dem Haus ist, habe ich gedacht, jetzt ist meine Zeit gekommen und habe das genutzt, um sozusagen wieder mehr und intensiver Musik zu machen und ein Studioprojekt zu machen und die Platte aufzunehmen, ein Label zu suchen und so weiter und so weiter.
Das heißt, das hat aber schon so vor 10 Jahren dann angefangen, weil dein Sohn, wenn du den mit 16 gekriegt hast, muss jetzt knapp 30 sein, so in der Ecke.
Genau.
Das heißt, zum Studium wird er irgendwie mit 19 aufgebrochen sein. Du machst das dann, hast vor 10 Jahren damit schon angefangen, dann wieder mit Musik intensiver?
Genau, also die Intensität ist immer so ein bisschen wechselhaft gewesen, weil ich natürlich auch erstmal ich bin ja selbstständig und habe erstmal ans Geld verdienen und das Business gut aufbauen gedacht. Und als das dann, jetzt bin ich da sehr etabliert und es klappt gut und ich habe meine Miete bezahlt und alles. Und dann, je besser das funktionierte, umso mehr konnte ich jetzt Zeit in die Musik reinstecken. Aber es stimmt, das ist praktisch so in den letzten 10 Jahren so Stück für Stück hat sich dahin entwickelt und jetzt dieses Jahr ist es eben richtig intensiv, weil jetzt die Platte rauskommt und oder rausgekommen ist im Juni und ich jetzt wirklich dieses Jahr 7 Wochen insgesamt auf Tour bin, nächstes Jahr hoffentlich auch und das ist eben eine andere Dimension als früher ab und zu am Wochenende mal live spielen.
Du hast vorhin gesagt Studium, Promotion, Selbstständigkeit, was machst du im normalen Berufsleben?
Ich bin Kommunikationstrainerin und bringe Führungskräften bei, wie sie mit Mitarbeitern umgehen sollen und mache Unternehmensberatung. Also ich habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und eine Promotion in strategischem Management. Also ich bin in Firmen unterwegs.
Das heißt aber, wenn das gut läuft, weiß man ja, in der Beraterbranche kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, du finanzierst dir darüber jetzt deine Musiklaufbahn, dass du dir so eine Auszeit nehmen kannst?
Also Auszeit ist vielleicht nicht ganz richtig, weil ich beides parallel weitermache. Aber es ist tatsächlich so, dass ich meine Anzahl der Tage, die ich in Trainings bin, deutlich runtergefahren habe und einfach mehr Zeit in Musik investiere. Also es ist mir bewusst, dass ich in meinem Job viel mehr Geld und ein viel größeres Auto und ein tolleres Haus haben könnte. Das möchte ich aber nicht. Das heißt also, ich habe das runtergefahren, um mehr Zeit für Musik zu haben.
Und trotzdem ist es eine Doppelbelastung. Wird dir die irgendwie mal auch zu viel?
Es gibt Phasen, wo es anstrengend ist, das ist richtig. Auf der anderen Seite lerne ich gerade, das auszubalancieren. Also wie viele Tage kann ich in dem einen Job machen, wie viel Tour kann ich machen. Also jetzt diese 3 Wochen am Stück mit 27 Shows in 24 Tagen, das möchte ich jetzt nicht jedes 2-mal im Jahr machen oder so, oder auch jedes Jahr. Aber regelmäßig so 10 Tage Tour und dann wieder im anderen Job arbeiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es braucht so ein bisschen Gespür, wie viel kann ich mir zumuten. Und aber ich habe alle anderen Projekte, also das heißt, ich arbeite jetzt im Moment nichts anderes, alle Projekte sind gut abgeschlossen und jetzt habe ich wirklich die 3 Wochen, wo ich mich nur um Musik kümmere und danach geht dann praktisch wieder der Mix weiter.
Das heißt, wenn du dir, sagen wir mal, was wünschen dürftest für in 5 Jahren, wäre das so 50-50? 2 Wochen im Monat Musik und 2 Wochen anderer Job?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also ich mag auch meinen anderen Job tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich würde lieber nur Musik machen. Ich finde das andere auch toll. Insofern ja, es wäre halbe-halbe und eben auch die Anerkennung und Würdigung zu finden in der Musik, die ich in meinem anderen Job finde, das ist natürlich, wäre natürlich ein Traum. Also wenn es wirklich klar ist, okay, das ist wirklich ernstzunehmend und schöne Musik und Leute finden es toll. Das wird mir gut gefallen, ja.
Jetzt eine dreiste Frage zum Schluss. Sag uns mal kurz, kannst du damit mit der Musik denn, auch wenn das jetzt ein professioneller Plattenvertrag ist, auch Geld verdienen oder ist es mehr Spaß an der Freude?
Also ich verdiene Geld und ich bin ja manchmal auch mit Band unterwegs und kann dann auch die Band bezahlen. Aber es ist so, dass man ein sehr, und das weiß ich von den Musikern, mit denen ich zusammenarbeite, man führt ein sehr, sehr bescheidenes Leben. Ne? Also das würde ich nicht machen wollen. Und insofern, geht sich aus, aber es ist kein luxuriöses Leben, sondern wirklich ganz bescheiden. Und da bin ich froh, dass ich sozusagen durch das andere Standbein da sowas wie Urlaub oder wenn man lang, ich meine, ich bin ja jetzt schon eben, ich muss jetzt schon ein bisschen langfristig denken, wie sieht meine Altersvorsorge aus und solche Sachen, da bin ich froh, dass ich nicht von der Musik nur abhängig bin.
Kommt der Sohn denn zu den Konzerten?
Ja, der ist ein Fan. Und er findet es toll, dass er, ach, ich bin Sohn eines Rockstars. Das ist sein Lieblingsspruch.
Das hat uns Hannah Ferns erzählt, Rockstar, Musikstar. Mit Mitte 40 ist sie nochmal durchgestartet. Da sagt Michael Hein, ich bin gerade jetzt schon wieder in meinem allerbesten Alter bei Facebook. Was ist euer bestes Alter? Das könnt ihr uns schreiben, Facebook oder Google Plus. Daniela Mohr sagt, das beste Alter liegt genau in der Mitte von Ekstase und Maß halten. Klingt klug. Das stimmt. Ab wann sind wir eigentlich wirklich erwachsen? Also das Erwachsen, das mit der Verantwortung, zum Beispiel für andere Lebewesen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Haustiere, sondern tatsächlich Kinder. Statistisch gesehen sind wir da ungefähr bei 30 Jahren mit dabei oder eher auch 30 plus in den vergangenen Jahren. Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka, was ist da so alles statistisch los in diesem Altersbereich?
Ja, 30 bis 40, das ist eigentlich das Alter, wo die Luzi abgeht. Die Soziologie spricht auch von der Rush-Hour des Lebens. Da muss alles passieren, sonst wird aus den Träumen nichts. Im Job richtig durchstarten, stabile Partnerschaft finden und Kinder kriegen.
Warum geht das vorher nicht?
Ja, biologisch gesehen geht das natürlich mit dem Kinderkriegen schon viel eher los. Der optimale Zeitpunkt für eine Schwangerschaft ist nämlich eigentlich zwischen dem 20. und dem 30. Geburtstag. Aber die Statistiken sehen nun mal anders aus. Frauen in Westdeutschland sind bei ihrer ersten Entbindung durchschnittlich 29 Jahre alt, die mit Studium sogar 33 Jahre. Ich unterscheide da in West und Ost, weil es da auch mehr als 20 Jahre nach der Wende noch Unterschiede gibt. In Osten liegt der Durchschnittswert für die erste Geburt bei 28 Jahren.
Und was exakt hält jetzt die Leute davon ab, eher Familien zu gründen? Was sagen Forscher da?
Die Forscher stellen fest, dass die Leute andere Sorgen haben. Also Lebenszweifel, viele sehen sich nach Sicherheit im Leben, die primären Sorgen kreisen so um Ausbildung, Beruf und Partnerschaft, ums Arbeitsklima und zu erkennen, hey, was ist überhaupt meine Rolle in diesem ganzen Wahnsinn? Und erst wenn diese Mammutaufgaben einigermaßen gelöst sind, dann geht es in der Regel mit den Kindern los. Hört man zwar immer wieder mal von jungen Eltern an der Uni, aber das ist echt selten. Knapp 5% der Studenten sind Vater oder Mutter.
Bis wann geht diese Rush-Hour, diese Lebensphase?
Es ist zwar in den letzten Jahren immer von wenigen Jahren die Rede gewesen bei dieser Rush-Hour, aber sie dehnt sich immer weiter nach 40 plus aus, ist so mein Eindruck. Aber ehrlich gesagt, wieso denn auch nicht? Also wo ist das Problem mit diesen späten Eltern? Späte Eltern so nennen, nämlich Gynäkologen, Frauen, die es meist im Job zu was gebracht haben, so ab Mitte 30 sind und dazu die Herren etwas älter, gerne zu finden in Unistädten. Die Medizin macht es ja möglich, mit zum Beispiel Social Freezing, also wo Eizellen von jungen Frauen aufs Eis gelegt werden und dann auf den perfekten Moment für die Befruchtung warten. Und deshalb zeigt sich halt, dass sich diese Rush-Hour dehnt. Das zeigen auch die Wünsche der Frauen und Männer. 15% der 35- bis 49-Jährigen wünschen sich noch ganz bestimmt ein Kind. 31% sagen vielleicht ein Kind.
Die Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und sagen wir mal 40 plus. Und wenn es nach manchen Leuten geht, vielleicht auch noch viel länger. Die Radiowissen, das perfekte Alter. Wann seid ihr eigentlich das letzte Mal aus eurer Komfortzone herausgekommen? Bei mir war das heute der Fall, in der Vorbereitung für diese Redaktionskonferenz, die heißt Das beste Alter, du kannst immer. Denn ich habe heute Mittag schon das ein oder andere Gespräch für diese Sendung aufgezeichnet. Und da ich mittags erst in die Redaktion komme, hatte ich dann nicht unbedingt die Zeit, mich vorher ganz intensiv einzulesen. Musste man aus Orga-Gründen trotzdem machen. Das Gefühl dabei ist nicht so richtig schön. Ist außerhalb der Komfortzone, trainiert aber die Inkompetenz-Bewältigungskompetenz. Jetzt live zugeschaltet ist Dr. Konstanze Seidenbecher. Die arbeitet am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg und arbeitet im Forschungsverbund Healthy Aging. Das sind 20 Leibniz-Institute, die erforschen das gesunde Altern. Frau Seidenbecher, hilft mir das beim gesunden Altern, wenn ich immer wieder meine Komfortzone jetzt schon verlasse?
Auf jeden Fall.
Super.
Sie tun genau das Richtige. Altern ist ein gradueller Prozess, der fängt eigentlich ganz am Anfang schon an. Nur am Anfang überwiegen halt Wachstumsprozesse, während später dann die Abbauprozesse überwiegen. Und das ist auch ganz logisch, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir den Großteil unserer Nervenzellen im Gehirn eigentlich 50, 60, 70 Jahre mit uns rumtragen. Das heißt, die sind permanent im Einsatz, sind auch ab und zu mal Giftstoffen ausgesetzt und deswegen sterben eben immer wieder Nervenzellen ab. Die verlieren auch ihre synaptischen Verbindungen und das ist das, was wir eigentlich mit Hirnaltern beschreiben.
Können Sie sagen, wann das beginnt? Von Anfang an heißt direkt seit der Geburt oder ab 20? Also wann beginnt das?
Dann, wenn die Wachstumsprozesse nicht mehr überwiegen, dann überwiegen irgendwann die Abbauprozesse.
Also eine Nettorechnung sozusagen, die man anstellt.
So ist es, ganz genau. Das ist ein schleichender Prozess. Aber solange man keine Demenz in dem Sinne von einer Alzheimerschen Demenz oder von einer anderen neurologischen Erkrankung entwickelt, wird das Hirn immer weiter plastisch sein und auch weiter lernfähig sein.
Jetzt gibt es ja häufig die Wahrnehmung, dass sozusagen mit dem Ende des Erwerbslebens so der Alterungsprozess schlagartig einsetzt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist eher graduell. Woher kommt trotzdem dann diese Wahrnehmung?
Also ich denke, die Wahrnehmung kommt eher aus dem sozialen Gefüge, aus dem sozialen Lernen, dass man plötzlich keine Aufgaben mehr hat, denen man sich stellen kann, keine Herausforderungen mehr hat. Und das ist genau das, was das Gehirn eigentlich braucht. Wir sagen in der Neurobiologie, das Gehirn ist eine Problemlösungsmaschine und es geht ihm am besten, wenn man ihm Probleme serviert, die es lösen kann. Und solche Probleme werden zumindest in den meisten Berufen demjenigen, der sie ausübt, serviert. Und für manche Leute, die wenig Lebensinhalt vorfinden, wenn sie dann in die Rente gehen, kann das tatsächlich ein Problem sein, dass sie ihrem Gehirn nicht mehr genügend Nahrung bieten können und deswegen vielleicht schneller oder schleichender in eine Demenz hineinrutschen können.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das ist so eine Rechnung zwischen wie viel wird noch gewachsen, auch an Nervenzellen und wie viel sterben auch schon ab. Kann man irgendwann sagen, wenn man so eine Art Maximum hat? Gibt es da so einen Peak irgendwo, den man berechnen kann?
Also die Psychologen haben zwei sehr gute Begriffe dafür gefunden. Das ist zum einen die fluide Intelligenz und zum anderen die kristalline Intelligenz. Mit fluider Intelligenz meinen sie die Eigenschaften, die uns befähigen, uns ganz schnell auf Neues einzulassen. Also neue Dinge auszuprobieren, vielleicht auch sagen wir mal, im Sinne vom digitalen Zeitalter unterwegs zu sein. Während kristalline Intelligenz so ein Maß ist für Lebenswissen oder Weltwissen und auch für Weisheit, also für Lebenserfahrung. Und wenn man die beiden aufsummiert, dann hat man so einen Peak in den 40er Jahren. Also das ist eigentlich das Maximum an fluider und kristalliner Intelligenz, was man erreichen kann. Zum Lebensende hin nimmt dann die fluide Intelligenz massiv ab, aber die kristalline Intelligenz steigt weiter. Und deswegen sind eigentlich ideale Teams aus jungen Leuten und alten Leuten, die beide Fähigkeiten in entsprechender Mischung zusammenbringen.
Kann ich was dafür tun, um diesen Peak, ich weiß es nicht, als Plattform zu gestalten? Also sprich, das ein bisschen auszustrecken, noch in die 50er Jahre oder früher anfangen zu lassen? Oder ist es einfach so?
Da wären Sie wieder mit Ihrer Komfortzone dabei, genau da raus und sich möglichst Anforderungen stellen und schauen, ob man die bewältigen kann, also eben Probleme lösen. Das ist das Ideale, um möglichst lange geistig fit zu bleiben. Giftstoffe meiden, um die Nervenzellen möglichst lange gesund zu erhalten. Das wäre auch was man tun kann. Das klingt so banal und auch so ein bisschen abgedroschen, aber gutes Essen ist halt auch gut fürs Gehirn. Mhm.
Also die Mischung aus so ein bisschen guter Ernährung und immer wieder die Komfortzone verlassen.
Und eine sehr positive Einstellung. Das macht unglaublich viel aus für die Hirngesundheit und für die seelische Gesundheit.
Ja. Was davon ist Ihre Stärke? Die Einstellung, die gesunde Ernährung oder das Verlassen der Komfortzone?
Ich bin grenzenloser Optimist.
Das sagt Dr. Constanze Seidenbecher, arbeitet am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg und im Forschungsverbund Healthy Aging und hat uns erklärt, was wir tun müssen. Einfach mal raus aus der Komfortzone. Das können wir euch die nächste halbe Stunde noch nicht bieten, denn da läuft noch die Redaktionskonferenz. Als meine Kollegin Nora Hespers gehört hat, dass wir eine Sendung über das beste Alter machen, hat sie sich sofort angesprochen gefühlt und ein bisschen ihrem noch vorhandenen Gedächtnis gekramt und sich an die Geschichte einer ziemlich ungewöhnlichen Frau erinnert, Grandma Moses. Die war nämlich, wie der Name vermuten lässt, weit jenseits des besten Alters, zumindest das, was wir so allgemein darunter verstehen, als sie zu einem international gefeierten Star der Kunstszene wurde. Nora, der Reihe nach, du bist eh so ein bisschen Oma-Fan, hätte ich jetzt bald gesagt.
Na, also ganz generell würde ich das nicht sagen, aber ich bin definitiv ein Fan von ungewöhnlichen Lebenswegen. Und wenn dann Menschen in fortgeschrittenem Alter nochmal was ganz Neues anfangen, dann finde ich das einfach unfassbar faszinierend, weil eigentlich ist so alles jenseits der 70 das beste Alter, um sich mal auf seinen Lorbeeren auszuruhen.
Das kann man jetzt aber von der Dame, von der Oma Moses, nicht sagen.
Nee, absolut nicht. Aber lass uns die Geschichte doch mal von vorne anfangen.
Sehr gerne.
Also, geboren wurde Anna Marie Robertson am 7. September 1860, ist ein Weilchen her, im amerikanischen Greenwich. Das war mal eine kleine Gemeinde, nicht mal 3 Kilometer nördlich von New York City, um das mal kurz zu verorten. Und die kleine Anna war 1 von 10 Kindern und ist auf einer Farm groß geworden. Und in ihrer Biografie schreibt sie, dass sie sich schon als Kind gerne mit kreativen Sachen beschäftigt hat. Die hat halt dann so Blätter mit Blättern gebastelt oder aus Maiskolben Männchen gebaut und gemalt hat die auch, mit Traubensaft zum Beispiel auf Papier. Es gab ja nichts, ne? Also Sachen, die Kinder halt so machen eigentlich.
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach dem Beginn der ganz großen künstlerischen Karriere.
Das war es auch nicht. Denn damals befand Annas Mutter, dass sie mit 12 Jahren im besten Alter sei, Geld für die Familie zu verdienen. Und so hat sie eben als eine Art Dienstmagd auf den Farmen oder Bauernhöfen der Nachbarn geholfen. Und wenn man sich so ein Farmleben vor 150 Jahren vorstellt, das war einfach unfassbar arbeitsintensiv und beschwerlich. Da war nicht mehr viel mit Malen.
Und dann hatte man als Frau zu der Zeit ja auch noch ein paar andere Dinge im Leben zu erfüllen. Also heiraten, Kinder. Wie lief es da bei Anna Mary Robertson?
Da habe ich natürlich keinen privaten Einblick, aber mit 27 Jahren hat Anna Mary Robertson dann tatsächlich einen Mann gefunden, Thomas Salomon Moses. Aha. Der war Leiharbeiter auf der gleichen Farm, auf der sie auch gearbeitet hat. Und nachdem die beiden geheiratet haben, sind sie dann in den Süden, um sich was Eigenes aufzubauen.
Da sind wir schon beim Namen Moses, aber die hat sich nicht mit der zweiten Reihe dann begnügt, die Anna.
Nee, die hatte wohl scheinbar ihren eigenen Kopf, deswegen hat die vielleicht auch so spät geheiratet. Als die beiden in Virginia ihre erste Farm gepachtet haben, hat sich Anna Mary Moses von ihrem Ersparten erstmal eine Kuh gekauft.
Richtig. Ja. Um damit was zu tun?
Um ihr eigenes Geld zu verdienen. Da hat die nämlich ziemlich viel Wert draufgelegt und deshalb hat sie die Kuh gekauft, um von der Butter Milch zu machen und von der Milch Butter zu machen, so rum, und an die Nachbarn zu verkaufen. Und die Butter von Anna Mary Moses war so beliebt, dass das Paar danach auf eine Milchfarm gezogen ist und die Butterproduktion professionalisiert hat. Und so ganz nebenbei hat Anna Mary Moses dann auch noch 10 Kinder zur Welt gebracht. Von denen haben aber nur 5 das Erwachsenenalter erreicht. Und in der Zeit hat sie von den Nachbarn übrigens auch den Namen Mother Moses schon erhalten und ihre Buttergeschäfte auch mit diesem Namen unterzeichnet.
Zwischenfazit. Anna Marie Moses war Farmerin oder sagen wir mal Bäuerin, ziemlich umtriebige Frau und zudem noch eine, die, sagen wir mal, agil war, das Leben selbst in die Hand genommen hat. Wie ging es dann weiter?
Das ging eigentlich genau so weiter und zwar bis zum Tod ihres Mannes Thomas im Jahr 1927 und erst danach kommt der Lebensabschnitt, den andere so mit ihren 20ern haben. Anna Marie Moses wird zum Star. Angefangen hat das, als sie so 72 war. Da hat sie die Farm an ihren jüngsten Sohn Hugh und seine Frau übergeben. Und damit ihr nicht langweilig wird, hat ihre Tochter, die witzigerweise auch Anna heißt, vorgeschlagen, sie soll es doch mal mit Sticken probieren. Und das hat sie dann auch eine Zeit lang gemacht. Nur irgendwann konnte Anna Mary Moses die Nadel nicht mehr halten, weil die von der vielen Farmarbeit Arthritis in den Fingern hatte. Und deshalb hat sie angefangen zu malen.
Einfach so, ohne Vorkenntnisse.
Genau, gezwungenermaßen, weil die hatte ja ihr Leben lang keine Zeit, ihre Malkünste zu entwickeln. Also außer, dass sie mal so ein Kamin-Sims gemalt hat oder so. Aber das hat die auch nicht gestört. Die hat sich einfach hingesetzt, überlegt, was sie gerne malen möchte und hat dann losgelegt.
Und hat was gemalt?
viel aus ihrer Erinnerung, also so Farmszenen aus ihrer Kindheit zum Beispiel und die Landschaften in Virginia, die sie sehr geliebt hat, zu verschiedenen Zeiten und das alles mit ganz kräftigen Farben und am Anfang sogar ohne Kenntnis von Perspektive. Also das sieht man so ein bisschen, dass sie wirklich keine Künstlerin ist. Und die hat aber mit ihren Bildern so ein Tempo vorgelegt, dass es irgendwann keinen Platz mehr gab, die aufzuhängen oder zu verschenken. Und dann hat sie die eben einfach auch verkauft irgendwann.
Wie hat so ein Original Moses am Anfang gekostet?
Ja, unfassbare $3 bis $5, je nach Größe, also quasi gar nichts. Und die erste Sammlerin von Grandma Moses Bildern, wie die Dame inzwischen hieß, weil sie schon so alt war, war die Apothekerin des Ortes, beziehungsweise die Frau vom Apotheker wahrscheinlich. Und die hatten dann 3 Bilder in ihrem Apothekenschaufenster.
Also Anna Marie Moses, inzwischen 76, hat es Malerin, sagen wir mal, zu lokaler Berühmtheit gebracht. Kannst du sagen, wie gut die Bilder wirklich waren?
Nein, sie waren immerhin so gut oder außergewöhnlich, dass sie einen Kunstsammler aus New York gefunden hat. Louis Calder war auf der Suche nach Werken einheimischer Künstler und der hat die Bilder dann aus der Apotheke gekauft und auch so ein paar von Grandma Moses zu Hause und wollte die in New York verkaufen, ist sie aber blöderweise nicht losgeworden.
Weil die Bilder nicht gut genug waren?
Das noch nicht mal. Es wollte halt einfach keiner Geld in so eine alte Oma investieren. Die dachten halt, die stirbt, bevor die einigermaßen bekannt ist und das lohnt sich einfach nicht. Aber dann haben es 1939 doch noch 3 Werke von ihr in eine private Ausstellung im Museum of Modern Art geschafft.
Und ab da ging es bergauf.
Ja, auch noch nicht so richtig. Oh. Das hat dann noch mal ein Jahr gedauert, aber dann wurde Otto Kallier auf die Werke aufmerksam. Der war aus Wien in die USA ausgewandert und hat die Galerie San Etienne gegründet. Und der war spezialisiert auf Werke von Gustav Klimt und Oskar Kokoschka, die kennt man ja hier. Und hatte auch ein Faible für Künstler, die sich das Malen selber beigebracht haben. Und dazu gehörte eben Grandma Moses. Und deren Bilder sind später übrigens mit Werken so namhafter Künstler wie Rousseau oder Kandinsky verglichen worden.
Wie lange hatte Grandma Moses eigentlich was von ihrem späten Ruhm?
Gut, 20 Jahre. Oh, okay. Die ist nämlich 101 Jahre alt geworden und war nachher nicht nur in Amerika berühmt, sondern tatsächlich ein international gefeierter Star der Kunstszene.
Das sagt Nora Hespers, hat die Geschichte von Grandma Moses aufgeschrieben, wie sie zur großen Künstlerin geworden ist. Erfolgreich, kann man einfach sagen. Das beste Alter für neu erfinden, sagt man ja, ist das jenseits der 66. Da sollten wir eigentlich noch gute, sagen wir mal, 15 Jahre haben, also ganz grob bis 80 Jahre alt und haben nochmal so richtig die Chance, uns neu zu erfinden. Dr. Jens Frieber arbeitet am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen in Bonn und hat genau für diese Gruppe, die 66- bis 80-Jährigen, den PIAAC durchgeführt. Das ist ein Program for the International Assessment of Adult Competencies. Das ist ein standardisierter internationaler Test für Lesefähigkeit, Alltagsmathematik und so ein bisschen den Umgang mit Computern und Internet. Diese Gruppe zu testen ist relativ einmalig. Das hat es nur hier in Deutschland gegeben, hat also kein anderer gemacht, kein anderes Land. Herr Friebe, was haben Sie denn für diese spezielle Gruppe herausgefunden?
Erstmal haben wir herausgefunden, dass man die Gruppe doch mit dem Fragebögen und den Tests, die aus PIAAC kommen, relativ gut erreichen kann. Denn es gab schon eine ganze Reihe von Skeptikern, die gesagt haben, 66- bis 80-Jährige, wenn wir an solch einem Programm gar nicht teilnehmen. Im zweiten Schritt ist uns dann aber deutlich geworden, dass bei den entsprechenden Kompetenzmessungen die Älteren eigentlich schlechter abschneiden als die Jüngeren. Wir haben uns dann etwas genauer damit beschäftigt und sind uns ist nochmal klar geworden, mit welchen Jahrgängen, Geburtsjahrgängen wir uns eigentlich befasst haben. Also es sind die Geburtsjahrgänge 1931 bis 1946. Sind die Kriegskinder und die Nachkriegsgenerationen, die ja ganz andere schulische Ausbildungen bekommen haben.
Kann man das auf einer absoluten Skala sagen? Wie gut gehen diese Leute zum Beispiel mit Computern um oder wie gut sind die in der Alltagsmathematik?
Man kann das bei der Alltagsmathematik und beim Lesen kann man das relativ präzise ablesen. Beim Computer ist es etwas schwieriger. Bei unserer Altersgruppe war es auch so, dass viele eben sich den Test am Computer nicht zutrauten. Die haben dann ersatzweise die Tests mit Fragebögen gemacht und da ist so der direkte Abgleich mit den beiden anderen Kompetenzen nicht möglich.
Jetzt haben Sie gesagt, also so ein Generationeneffekt, wenn man guckt, wann sind die eigentlich geboren, ist ein Grund möglicherweise für das Ergebnis. Gibt es andere Gründe, die man anführen kann, warum das Ergebnis hier nicht so gut ist in der Gruppe?
Naja, wir können ja so ein bisschen auf den Lebenslauf gucken. Wir sehen also erstmal, dass die schulischen Ausbildungen nicht gut waren. Wir sehen dann, dass in der Nachkriegszeit eben ein hoher Bedarf an Arbeitskräften da war. Viel stärkere körperliche Arbeit als heute. Wenn wir dann wieder unsere Untersuchungen anschauen, dann fällt uns auf, dass zum Frauen zum Beispiel schlechtere Werte in der Alltagsmathematik haben oder auch beim PC-Gebrauch. Und Personen mit geringerem Bildungsstand haben deutlich schlechtere Kompetenzwerte.
Was ziehen Sie für Konsequenzen aus solchen Ergebnissen?
Wir gucken vielleicht nochmal, welche unserer Altersgruppe erreichen denn gute Ergebnisse. Das sind zum Beispiel Personen, die im Ehrenamt aktiv sind, sind aber auch diejenigen, bei der der Renteneintritt noch nicht so lange her ist und natürlich diejenigen, die an Weiterbildung teilnehmen. Das sind dann eben auch schon die Konsequenzen. Wir müssen eben schauen, dass auch die älteren Menschen stärker in den Bildungsprozessen verbleiben und dass es nicht so einen starken Einbruch nach dem Wegfall der betrieblichen Bildung gibt.
Jetzt gibt's für mich ja immer so den Eindruck, also wenn ich ein bisschen älter werde, bin ich vielleicht auch gar nicht mehr so mobil. Also wenn dann die Hemmschwelle alleine ist, dass ich 7 oder 8 Kilometer zu einem Bildungsangebot hinfahren muss, dann kann das schon eine Hemmschwelle sein, oder?
Da gebe ich Ihnen vollständig recht. Also die Weiterbildung muss in viel höherem Maße wieder ortsnah werden. Ich sage wieder, weil zum Beispiel im Bereich der Volkshochschulen haben Zentralisierungsprozesse stattgefunden. Und das muss, diese Entwicklung muss umgekehrt werden. Es muss wieder wohnortnahe Angebote geben. Die Kursmethoden sollten altersgerecht sein. Spaß machen soll es darüber hinaus natürlich auch noch.
Der Nutzen kann dann vor allen Dingen sein, dass ich mehr am Alltag auch teilnehmen kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es geht im Wesentlichen darum, eben um am sozialen Leben teilnehmen zu können und auch die Probleme, die typischerweise im Alter auftauchen, managen zu können. Es ist ja so, dass es schon eine Reihe von Problemen gibt. Denken wir nur mal an die Veränderung im Bereich der Mobilität, Gesundheit oder aber auch die Anpassung des Wohnraums in Bezug aufs Alter. Es gibt schon eine Menge von Herausforderungen, von Entwicklungsaufgaben, die spezifisch eben für das höhere Alter sind. Und da kann Bildung schon eine wichtige Unterstützung sein. Insofern ist eine Weiterbildungsteilnahme von nur 10-12%, wie wir sie im Augenblick haben, bei den Älteren etwas, was unter der gesellschaftlichen Perspektive und unter dem demografischen Wandel nicht akzeptabel ist.
Die Ausbildung muss wieder zu uns kommen und wir müssen uns auch ein Leben lang darum kümmern, dass wir Fortbildungen wahrnehmen. Das sagt Dr. Jens Friebe, arbeitet am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen in Bonn, DD Radio Wissen, Redaktionskonferenz, das beste Alter. Du kannst einfach immer. Christina Kiauka, was nimmst du aus 2 Stunden das beste Alter mit?
Dass man Kinder mit 1 Jahr schon mit Currywurst füttern kann.
Bei Facebook schrieb jemand 11 Monate.
Ja. Nee, was mich sehr gefreut hat, wir sind ja auf dieses Thema gestoßen über einen Artikel, wo es halt hieß, 29 Jahre, das ist das Alter, da ist man am attraktivsten, hat die meisten Freunde, das Leben ist super. Und das hat sich ja überhaupt nicht gehalten. Katharina Schüller, unsere Statistikerin.
Ich glaube, sie sagte, das ist Quatsch.
Ja, genau. Hat diese Studie, die ja auch kaum auf irgendeinem Grund fußte, völlig zerrupft. Und es war mir auch so ein persönliches Anliegen, weil die 29 fand ich ganz, ganz fürchterlich. Ich habe dieses Jahr echt gehasst, weil es ging so auf die 30 zu und alles schien echt im Umbruch und frustrierend. Deshalb fand ich das super, dass sich das erledigt hat.
Sehr schön. Ich nehme mit. Für mich, Reisen ist auch eine Art Fortbildung und man sollte es jetzt tun. Und wir sind morgen wieder da. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.